Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Werbung Ende.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Sky Sport, Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast, der ja auch wieder einige Themen mitgebracht hat heute. Die Niederlage gegen Heidenheim ist gar nicht mal so das Hauptthema, aber trotzdem würde ich sagen, fangen wir genau damit an und damit erstmal ein herzliches Hallo an dich, lieber Marlon.
Lieber Cedric, vielen Dank für die schöne Einleitung, wie immer sehr sanft. Ja, tatsächlich ist es eine Niederlage gewesen, die ja im Nachhinein, glaube ich, einige mehr geärgert hat beim FC, als ich gedacht hätte. Ich habe mich so im Stadion, ich war selber da natürlich, umgeschaut und habe dann doch viele gesehen, die sich aufgeregt haben, die gesagt haben, ah, Abschied von Florian Kainz, Luca Kilian und Dominik Heinz, da hätte man doch nochmal mehr Gas geben müssen. Kann ich verstehen, aus emotionaler Sicht. Auf der anderen Seite saß ich im Stadion und habe von vornherein gemerkt, Heidenheim war einfach voll da. Die hatten Biss, die hatten Bock. Für die ging es um alles. Ne? Die mussten gewinnen, um diese unfassbare Chance, die sie jetzt dann wirklich haben, noch zu wahren. Hätte ja keiner für möglich gehalten, dass die sich nochmal so ranpirschen würden. Respekt dafür, muss ich erstmal sagen. Die haben ein super Spiel gemacht. Ja, und der FC war so ein bisschen im Luft-Raus-Modus, finde ich. Ne? Du hast schon vielen Spielern angemerkt, gehen nicht mehr so an die 100%, wollen sich nicht verletzen. Jetzt sagen viele, ja, ist doch bei anderen Vereinen auch so, die gewinnen doch, guck dir die Bayern zum Beispiel an. Ja gut, aber die haben auch eine andere Qualität, finde ich. Ne? Insofern, nächste Woche wird der FC das dann wahrscheinlich auch nochmal erleben, wird nicht so leicht in München, aber du im Großen und Ganzen, Spieler gut verabschiedet, viele Tränen nochmal gekullert, war sehr emotional, war schön, sehr gut gemacht, finde ich, nach dem Spiel. Und ja, zum Spiel selbst bleibt nur noch zu sagen, schnell abhaken und nicht mehr drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, das war so mein Gedanke.
Ja, alles richtig, was du sagst, sehe ich zu ganz großen Teilen genauso. Der 1. FC Köln muss eben, damit er erfolgreich in der Bundesliga spielen kann, alles abrufen, alles auf den Platz lassen, was da ist. Jeder Einzelne muss seine 100% auf den Platz lassen, ansonsten reicht's halt nicht. Dafür ist man zu limitiert, als dass man eben mit 80-90% ein Spiel gewinnen kann. Das wiederum kann der FC Bayern, aber da sprechen wir auch von einem Top-5-Club in Europa. Also insofern, ja. Das darfst du eben auch nicht in einen Topf werfen. Da bin ich völlig bei dir. Trotzdem macht die Planung hinsichtlich Trainer etc. nicht unbedingt einfacher. Will ein Beispiel geben. Ich glaube, vor dem Heidenheim-Spiel hat noch ganz konkret auch Kessler sich dazu geäußert und gesagt, dass er schon auch gerne mit dem guten René Wagner weitermachen möchte. Nach dem Spiel hat er sich da nicht mehr so hinreißen lassen zu so einer durchaus klaren Aussage von unserer lieben Kollegin Laura Bontora am Mikrofon, die da ein paar Mal nachgehakt hat. Und da merkst du dann schon, kann sich da vielleicht auch nicht ganz frei machen von diesem Störgefühl, was einige FC-Fans offensichtlich haben, wenn es um seine Person geht. Also ich gebe das erstmal nur mal so wieder. Ne? Meine persönliche Meinung ist, dass man ihm ruhig immer noch die Chance geben kann, auch in der neuen Spielzeit Trainer zu sein vom 1. FC Köln. Weil wenn du das ändern möchtest, dann musst du natürlich auch einige Dinge beachten. Also zunächst mal musst du sagen, ich habe den Glauben nicht, dass er das kann. Dass er die Mannschaft mit der Art, wie er Fußball spielen lassen möchte, mitnehmen kann. Dass er vielleicht auch kommunikativ mit den Spielern nicht so ganz klarkommt und so weiter und so fort. Das musst du erstmal alles ins Feld führen, argumentativ, um ihm die Qualität abzusprechen, der richtige Chefcoach für den FC in der kommenden Spielzeit zu sein. So, mhm. Dann musst du auf der anderen Seite aber auch jemanden finden, von dem du 100% überzeugt bist, dass er es besser macht als René Wagner. Genau. Dass dieser Trainer, ne, von dem du dann überzeugt bist, auch Bock auf den 1. FC Köln hat, unfinanzierbar ist. Also ist ja nicht so, dass du da auf Kohlen schöpfen kannst. Also das muss auf der anderen Seite ja auch alles gegeben sein. Und das sehe ich nicht. Ich sehe weder, dass man Wagner die Qualität absprechen sollte, das an sich zu können. Und auf der anderen Seite sehe ich auch keinen, der es besser macht, zumindest nicht die Garantie mitbringt, dass es dann eben auch besser läuft. Was so ein bisschen reinspielt, so vom Gefühl her, ist eben, dass unter Wagner nicht viel besser läuft beim FC als unter Kwasniok. Zumindest nicht, wenn man die Spielart der Mannschaft sieht, auf dem Feld die Ergebnisse sieht. Auch das ein bisschen blöd. Der Wagner hat ja dann schon auch als Trainer seine eigene Bilanz und da steht jetzt genau ein Sieg zu Buche gegen Bremen, der super wichtig war. Aber ansonsten hilft mir gerne nochmal. Aber ich glaube, es waren 3 Unentschieden gegen Pauli, Union und Frankfurt und dann eben ansonsten diese Niederlagen, diese 3 Stück. Jetzt kommt nochmal das.
2 Niederlagen. Zwei Niederlagen und Sieg gegen Werder.
Zwei Niederlagen. Genau. Vielleicht aber jetzt tatsächlich dann noch eine dritte, wenn du in München auch verlierst, was nicht unrealistisch ist. Und dann hättest du aus allen Spielen nur einen Sieg. Ist natürlich jetzt nicht die Vorzeigebilanz, ist jetzt kein Bewerbungsschreiben im eigentlichen Sinne. Ja. Auf der anderen Seite, nochmal letzter Aspekt, ne, aus der Kessler-Sicht, wenn ich das mit ihm mache, ja, muss er eben schon auch darauf vertrauen, dass es jetzt nicht wie zum Beispiel bei Seoane in Gladbach letzte Saison dann so ein Fehlstart gibt. Der ist ja auch in der Negativserie in den Sommer gegangen und nach dem Sommer, wo dann auch schon viele sagten, oh, der muss im Sommer weg, dann ist er aber geblieben, weil die Gladbacher Vereinsführung damals an ihm festgehalten hat und dann hat er den Start der Gladbacher komplett in Sand gesetzt und war dann doch weg und dann hieß es, ja, das hatte man ja schon vorher wissen können. So, auf der anderen Seite, wenn sich jetzt Kessler von Wagner trennt und einen neuen installiert und der kriegt's ja nicht auf die Kette, dann hängt Kesslers Job noch mal mehr mit dran, weil er hauptverantwortlich ist für den, der dann käme. Also schwierige Gemengelage, aber das ist halt der Profifußball.
Ist immer das Ding, genau, du sagst es, ist immer der Profifußball, ne? Dass dann auch Menschen darüber nachdenken, wenn ich jetzt die Fehlentscheidung treffe, dann bin ich aber vielleicht auch dran. Das ärgert den Fan immer so, wenn er das hört, ne? Weil der denkt, ey, wir wollen doch das Beste für den Verein, also mach das doch jetzt und denk nicht so an dich selbst. Aber wir wissen auch, es ist irgendwie menschlich, jeder denkt natürlich immer erstmal auch an sich, ne? Und versucht, seinen Job zu wahren. Ist ja auch klar, ne? Also kann ich auch nachvollziehen.
Ist auch klar und sein Job hängt ja am Erfolg des 1. FC Köln. Also das geht ja nicht so gegeneinander, sondern das ist ja eine Sache. Ne? Wenn der 1. FC Köln erfolgreich ist, steht auch Kessler gut da und insofern hat er natürlich maximal großes Interesse daran, dass es funktioniert. Aber das sind eben jetzt diese Dinge und trotzdem muss da Geschwindigkeit rein, finde ich, auch mit der Entscheidung, also zu sagen, ich mache mir da keinen Druck, solltest du dir schon machen, denn der Trainer plant idealerweise ja auch den Kader mit dem es in die neue Saison geht. Wenn es um Abgänge, wenn es um Zugänge geht, wenn es um so eine Struktur, Fußballstruktur geht, die der erste FC Köln in der nächsten Saison an den Tag legen will, da ist ja der Trainer entscheidend. So, und wenn du jetzt nicht mit ihm weitermachen möchtest, dann musst du aber jemand schnell mit dazu holen, mit dem du dich dann in die neue Saison begibst, der im Sommer mitplanen kann. Also das, ich glaube, da ist gerade schon auch Zeit Geld.
Das ist richtig, aber es ist Bewegung drin. Die Beruhigung kann ich dem einen oder anderen, der hier zuhört, schon mal geben. Wir haben ja schon vor, ich glaube, 4 Tage ist es her, berichtet, da haben wir nochmal neu gehört. Das Update hier auch nochmal für euch, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Sie sind in sehr fortgeschrittenen Gesprächen mit René Wagner. Also es ist nach wie vor, hören wir, der Plan, das mit ihm zu machen. Ob das Spiel jetzt nochmal was geändert hat, haben wir noch nicht gehört, müssen wir nochmal reingehen, ne? Auch das Spiel gegen die Bayern, du hast es gerade gesagt, wenn alles normal läuft und die Bayern halt einfach ihre Qualität abrufen, Spaß am Fußball haben, dann gewinnen die zu Hause, ne? Mit Übergabe der Schale und so weiter, das ist glaube ich klar. Aber daran darf man das, finde ich, nicht nur bemessen und da halte ich so ein ganz kleines bisschen gegen das, was du gesagt hast. Er hat zum richtigen Zeitpunkt die nötigen Punkte geholt, um nicht abzusteigen, finde ich. Und ich finde, daran sollte man ihn erst einmal messen. Das, was jetzt danach kommt, wo vielleicht ein bisschen die Spannung fehlt. Du weißt selber, ne, in der Bundesliga, wenn du 90% gibst, schon zu wenig. 95% können schon teilweise nicht reichen. Sondern man muss schon immer an dein Limit gehen. So als erster FC Köln, der vielleicht nicht so die Qualität hat, wie jetzt Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und so. Deswegen, ich würde ihn gerne mal sehen. Du hast es ja gerade schon so angeschnitten, mit einer richtigen Vorbereitung, mit Transfers, wo er seine Finger im Spiel hat, mit einer eigenen Idee. Kann natürlich sein, dass wir nach 5 Spieltagen auch hier im Podcast sitzen und sagen, tja, hat nicht funktioniert. Kann aber auch sein, dass wir sagen, guck mal, alles richtig gemacht, haben an ihm festgehalten, sind gut reiten. So ist der Fußball. Ja,
ja, ja,
ne? Du guckst schon so. Ne?
Nee, du hast völlig recht mit dem, was du sagst. Und genau deswegen haben solche Podcasts Relevanz. Weil wenn vorher schon mal alles feststeht, dann könnte man genau einen machen. Vor der Saison, dann machen wir nach der Saison nochmal einen. Und dann gibt es ja sonst nichts zu sprechen, wenn immer alles klar ist. Aber genau diese Dynamiken, die machen es auch so interessant.
Und ich glaube dran, weil es ist jetzt nur ein Spiel, wenn jetzt viele sagen, gegen Bremen hatte man dann Glück, ne, mit der roten Karte früh für Werder. Aber gerade gegen Bayern Leverkusen haben sie, finde ich, mal Fußball gezeigt, wo man sagt, ey, geil, damit kann ich mich identifizieren, mutig nach vorne, Chancen nicht genutzt, sonst hätten sie dieses Spiel, davon bin ich überzeugt, sogar gewonnen. Wenn Zeit in Malan einen etwas besseren Tag gehabt hätte, unter anderem auch. Deswegen daran, finde ich, kann man ihn so ein bisschen oder sollte man ihn so ein bisschen messen und mal gucken, das war so sein Maximum vielleicht. Ne? Und wenn er da mit den Spielern noch ein bisschen ja den einen oder anderen dabei hat, den er noch will, wenn sie ein bisschen treffsicherer sind, ein bisschen kaltschnäuziger, dann können solche Spiele halt auch mal für den FC kippen, auf die Seite des FC kippen. Deswegen, ich möchte das gern mal sehen. Und du hast es gerade gesagt, es gibt ja kaum Alternativen. Jetzt werden viele wieder sagen, ja, aber Dino Toppmöller, ja, aber Matthias Jeißle, aber wir sind nicht beim Fußballmanager. Ne? Wir sind in der Realität, der 1. FC Köln war jetzt ein Aufsteiger, hat jetzt mit etwas Ach und Krach die Liga gehalten, auch mit vielleicht Glück, dass die dahinter nicht so performt haben, sonst wäre es auch mit Sicherheit noch mal enger geworden. Das Thema hatten wir ja hier wochenlang. Und da, finde ich, sollte man schon noch ein bisschen kleinere Brötchen backen. Ne? Wir haben ja auch die Kommentare von euch hier gelesen unter unserem Podcast. Viele schreiben dann, nein, der ist doch nur Co-Trainer. Wie kannst du den denn jetzt zum Cheftrainer machen? Der hat keine Aura und also es ist kein Champions League Verein. Damit muss man sich einfach noch anfreunden. Das ist halt einfach nicht so einfach, wie sich das viele immer so vorstellen. Wir beide arbeiten ja auch in der Bubble. Wir besprechen mit Trainern, wir sprechen mit Verantwortlichen und ich kann euch sagen, und ich bin mir sicher, Cedric wird es mir bestätigen, es ist, wenn du mit Trainern sprichst und mal so hörst, wie so Verhandlungen laufen, wie viel Geld geboten wird, von welchen Vereinen, welche Möglichkeiten du hast. Da ruft nicht der 1. FC Köln mal eben Dino Toppmöller an, der sich übrigens eigentlich eher, höre ich immer wieder, bei einem Europa- oder bei einem Champions-League-Verein sieht. Ja. So einfach den anzurufen und dann zu sagen, hey Dino, wir sind der FC, wir sind Traditionsclub, wir sind mega geil, wir haben 50.000 Zuschauer jede Woche oder alle 2 Wochen. Komm mal hier hin, das wird cool. Ne? Wir haben eine Vision, das reicht manchmal einfach nicht, um den Wunschtrainer eines Fans zu bekommen. Und deswegen ist es ein Prozess und da muss der FC jetzt durch. Und deswegen glaube ich, dass eine günstige Alternative, die vielleicht klappt mit René Wagner, gerade einfach die realistisch wird.
Ja, ansonsten wäre es vielleicht noch Christian Eichner, den wir ja auch mal kurz thematisiert haben in der letzten Folge. Da wurde ja Sandro Wagner ganz, ganz wild auf diskutiert.
Ich wollte gerade sagen, fanden viele nicht so geil.
Nee, fanden viele nicht so gut. Aber das
wurde wieder als besoffen betitelt hier, aber
alles gut. Das ist
wir hatten nicht getrunken vor der Sendung, kann ich verraten. Kein Schluss.
Heute mal nicht, genau. Nein, also das sind ja auch diese Dinge, die das Ganze so schön machen. Ne? Fußball ist ja am Ende des Tages auch Unterhaltung. Und wenn man genau diese strittigen Persönlichkeiten, diese Streitthemen auch nicht hätte, dann, also ohne Reibung, da kannst du ja auch ein Hörbuch anmachen und Yoga-Retreats irgendwie investieren. Also insofern ist es ja völlig in Ordnung, dass man hier auch unterschiedliche Meinungen hat und die austauscht. Ja. Und deswegen so ein Sandro Wagner ist natürlich immer jemand, an den sich alle reiben. Aber Christian Eichner wäre, glaube ich, wenn es jetzt mit Wagner nicht weitergehen würde, alles Konjunktiv, die naheliegendste Lösung, weil für ihn hat der erste Köln noch mal eine andere Attraktivität als jemand, der vorher zweite Liga beim KSC gecoacht hat und wie ich finde, auch ein sehr unaufgeregter Schlagzeilenarmer Mensch und das ist sehr gut für so einen aufgeregten Club wie den ersten FC Köln.
Könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, also mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass Christian Eichner bei Union Berlin landet. Das ist so mein Gefühl. Gab ja auch ein Treffen, haben wir aufgedeckt bei Sky vor, ich glaube, 1,5 Wochen. Insofern hört er sich jetzt auch mal alles an, klappert die Vereine so ab. Und ich höre auch immer wieder, dass sie bei Union da recht angetan sind. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass er das vielleicht macht. Bleibt spannend, werden wir sehen. Ich kann mir eher vorstellen, dass mein Gefühl, dass das jetzt mit René Wagner relativ schnell geht beim FC und dass sie da schon bald Klarheit schaffen, wie du gesagt hast, um dann auch eben zusammen zu agieren und einen Kader für die kommende Saison zu basteln. Wo ich so ein bisschen zum nächsten Problemthema noch möchte, eigentlich jetzt auch, wie, oder was heißt Problemthema? Erstmal ist es ja positiv. Der erste FC Köln hat die Klasse gehalten. Das war das Saisonziel. Viele haben nach 3 Spieltagen von der Champions League geträumt, können wir uns erinnern. Dann haben viele alles in Grund und Boden gestampft und haben gesagt, alles läuft wie immer, wir steigen sowieso ab. Am Ende ist es der Klassenerhalt und ich finde, das Saisonziel ist damit einfach erreicht. Dich jetzt mal so nackt gefragt, wie bewertest du die Saison des ersten FC Köln? Unabhängig von dem Spiel gegen die Bayern, das noch kommt.
Ja, ja, klar. Schulnote 4. Also wirklich ausreichend. Es reicht aus, um das Minimale einzutüten. Der Klassenerhalt, du hast gesagt, das ist das Minimalziel gewesen. Darüber hinaus, das ist das Wichtigste. So, also das ist ja schon mal alles okay. Aber darüber hinaus gibt's halt nicht so viel Gutes. Du hast wieder einen Trainerwechsel vollziehen müssen. Du hast wieder für einige Nebenkriegsschauplätze gesorgt, die vermeidbar gewesen wären im Zuge der Saison. Hast also auch viele nicht so positive Schlagzeilen geschrieben. Hast ja, Thema Weiterentwicklung versehe ich noch so ein Stück weit mit einem Fragezeichen. Da bin ich gespannt, was die zweite Saison so hergibt, unter welchem Trainer auch immer. Man ist dann auch nicht mehr Aufsteiger. Also dieses, wir sind ja noch Aufsteiger, fällt dann eben auch weg, was ich ganz gut finde, dass man dann nicht immer noch dieses, ja, wir sind hier nur Aufsteiger bei einer schlechten Leistung oder bei einem fehlenden Ergebnis immer vorschiebt. Ja, deswegen ist okay, aber auch nicht mehr als okay.
Ja, unterschreibe ich. Also ich hätte vielleicht noch eine 3 minus gegeben mit einem kleinen zugedrückten Auge, weil ich finde geil, dass sie so Spieler wie Said Elmala und auch wie Jakub Kaminski so aus dem bisschen aus dem Hut gezaubert haben. Ne? Ich meine, dass Elmala ein guter sein wird und sich entwickeln kann, das haben vorher schon viele gesehen. Aber dass es dann noch so gut wird, auch mit dieser Ausbeute an Toren, das war schon geil. Und das hat dem FC auch den Allerwertesten gerettet. Zusammen mit Kaminski, der ja aus der Versenkung kam von VfL Wolfsburg, den kannte ja kaum einer. Deswegen so eine 3 minus so, weil du irgendwie auch 2 vor allen Dingen richtig, richtig spannende Spieler dabei hattest. Ich finde auch noch Simpson Pusey und so. Also wir kommen so ein bisschen noch zu einem Transferzeug, das ist ja fast gerade. Ne? Ja, da wurde schon vieles richtig gemacht, glaube ich.
Ja, vielleicht nur eine Sache. Du hast 32 Punkte, wenn du in München verlierst, was gut sein kann, dann hast du 32 Punkte nach 34 Spieltagen. Also der kompletten Saison 32 Punkte.
Oder hätten die nicht gereicht, ne?
Nee, hätten oftmals nicht gereicht. Ich will jetzt nicht seit Gründung der Bundesliga alle Tabellen vorkramen und gucken, wie oft es gereicht hätte und wie oft nicht. Aber das ist natürlich eine unfassbar schwache Punkteausbeute und du profitierst eben davon, dass es tatsächlich Vereine gibt, die noch schwächer sind. Also die mit 2 vorne stehen haben, kurz vorm letzten Spieltag. Und wobei 26 Punkte, ne, haben die. Also die kommen auch nicht mehr über auf die 3.
Genau,
so, also
die kommen dann nicht mehr.
29 Punkte für entweder Wolfsburg, Heidenheim oder St. Pauli. Das ist, da kannst du dich bei den 3 Clubs bedanken, dass es nicht jetzt noch super kribbelig ist, weil 32 Zähler, das ist eigentlich die Punktebilanz eines Absteigers. Ja, aber gut, es ist, wie es ist und man hat die Klasse erhalten und mal gucken. Mal gucken, was darauf aufbauend kommt jetzt im Sommer und auch dann in der nächsten Spielzeit. Und da sind wir bei dir beim Personal, ne?
Genau. Du leitest es ja schon so ein bisschen ein. Ich habe ja gerade auch schon angefangen, da irgendwie so auf einzelne Spieler einzugehen. Ich wollte einfach nochmal damit hervorheben, dass sie schon ein paar richtige Entscheidungen auch im Sommer getroffen haben, die eben dazu beigetragen haben, dass man dann aber zumindest diese Punktanzahl holt, um sich ja von den anderen dann genügend abzusetzen. Ja, aber ich bin bei dir. Ich glaube auch in der nächsten Saison könnte diese Anzahl an Punkten vielleicht auch nicht mehr reichen. Ne? Du weißt nicht, ob das nochmal so läuft. Deswegen darfst du dich natürlich nicht ausruhen, musst dich weiterentwickeln. Wir haben ja in der letzten Woche schon ein bisschen drüber hier gesprochen, angerissen, als der Kollege Max Giesen auch zu Gast war. Giesing ist in München. Max Giesen auch zu Gast war. Und haben so ein bisschen darüber gesprochen, was wir uns für Kaderveränderungen wünschen. Ne? Deswegen, ich will jetzt gar nicht mehr wieder jede einzelne Position durchgehen, weil das wäre doppelt gemoppelt. Aber klar ist ja auch, solltest du dieses Geld für Said Elmala bekommen, dann muss sich natürlich einiges ändern und dann hast du erstmalig die Chance seit langer Zeit, vielleicht sogar seit dem Verkauf von Lukas Podolski zum ersten Mal wieder so ein bisschen aktiver zu werden noch auf dem Transfermarkt oder auch clever zu sein und nur das Nötigste zu machen und ein bisschen Geld zurückzulegen, was ja auch durchaus nicht so verkehrt wäre. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, nein, um Gottes Willen, ich wünsche mir so geile Transfers, das verstehe ich auch. Einen haben wir ja mitgebracht, Cedric, kann ich ja vielleicht mal kurz mit reinbringen. Cedi Kinte von Tromsø IL, ja. Da werden jetzt viele sagen, boah, krass, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch, ich hab ihn vorher auch noch nie gehört. Hab mich dann aber natürlich unter der Woche so ein bisschen zumindest mal erkundigt, inwieweit das Ding denn schon ja durch sein könnte, was dran ist, wie weit sie sind. Es ist auf jeden Fall noch nicht durch. Das kann ich schon mal verraten. Da habe ich heute Morgen auch noch mal reingehört. Innenverteidiger aus Gambia, 1,86 groß. Also Innenverteidigung sowieso ja ein Thema gewesen beim FC in dieser Saison, weil du immer wieder Verletzungen hattest. Am Ende haben jetzt dann immer Simpson Pusey und Özkacar gespielt. Du hast mit Vandenberg noch jemanden, der ja nie so richtig fit geworden ist, den du ja eigentlich auch als Königstransfer dazu geholt hast. Unfassbare Summe gekostet. Den willst du auch noch aufbauen. Insofern, da muss man mal gucken. Auch gerade bei Simpson Pusey weißt du nicht, ob du den halten kannst. Da habe ich auch noch ein Update mitgebracht. Hatten wir unter der Woche auch bei Sky berichtet. Simpson Pusey hat halt ein Man City-Gehalt. Der hat eine Ausstiegsklausel. Entschuldigung, eine Kaufoption von 8 Millionen Euro. Ja, das heißt, für den ersten FC Köln, müssen wir alle keine Propheten für sein, sind 8 Millionen viel Geld. Klar, wenn du mit Elmaler Geld einnimmst, dann hast du diese Summe vielleicht auch für einen Innenverteidiger. Ich finde die von seinen Anlagen her immer noch so top. Deswegen glaube ich, könnten sie hinkriegen, wenn sie sein Gehalt ein bisschen drücken, das wird das große Problem. Und dann brauchst du eben Alternativen, ob er bleibt oder nicht. Und deswegen kam Kinté da halt ins Spiel. 37 Kilometer schnell kann er laufen. Also Cedric, ich kann ja sagen, so schnell bin ich früher nicht zum Kiosk gerannt, wenn es frische Süßigkeiten gab. Also war ich auch schnell, vielleicht bei 30, aber nicht bei 37.
Also, ja, okay. Ja. Nee, das ist schnell und dass sie auf jeden Fall noch Personal brauchen, mehr als einen, um die Verteidigung auf Linie zu bringen. Das ist völlig klar, denn das war ja so ein Stück weit das große Problemthema. Ne? Woche für Woche beim 1. FC Köln. Ab Mittelfeld Richtung letztes Drittel recht gefällig gespielt oftmals, aber fängst dir halt zu einfach Gegentore. Auch jetzt die drei Gegentore gegen Heidenheim haben sie überall mitgeholfen. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich für die komplette Saison, dass dir da einfach eine Stabilität fehlt. Klar, du kannst sagen, waren einige verletzt, aber da musst du halt vorbauen, ne? Und da musst du halt gucken, dass du so breit aufgestellt bist, dass dir auch Verletzungen größerer Art, also 2, 3, 4 Spieler mal ausfallen, die du bräuchtest, dann immer noch mal welche hinten dran stehen, die auch eine Qualität mitbringen, dass es auf Bundesliga-Niveau reicht. Muss halt vorbauen. Und sonst kannst du ja in der nächsten Saison das immer wieder anführst, ja, sind ja Spieler verletzt, dann, ja gut, die Erfahrung haben wir ja letztes Jahr schon gemacht, ne?
Genau. Also
aus dieser Konstellation. Und du kannst, wenn du eine richtig gute Verteidigung hast, auch extrem weit kommen. Wir erinnern uns an diese Vizemeistersaison von Schalke unter Domenico Tedesco, war das, ne?
Ja.
Wo die wirklich Fußball auf Pelle gespielt haben. Also weil konntest du ja nicht angucken. Ich meine, aber für Defensivliebehaber war es dann doch völlig fein, haben eigentlich nie einen kassiert oder total wenig Gegentore kassiert, vorne immer noch irgendwie einen reingemurmelt und dann sind sie Vizemeister damit geworden.
Wenn der FC so Vizemeister würde, nächstes Jahr würden wir uns alle nicht wehren.
Es muss ja nicht immer der Vizemeistertitel sein, aber ich will sagen, wenn du das Problem in den Griff bekommst, kann ich das auch komplett anders dastehen lassen in der kommenden Spielzeit, weil es gibt ja auch einige Mannschaftsteile beim 1. FC Köln, die haben ja Niveau. Das ist ja völlig in Ordnung.
Ich finde auch, neben dem Ersatz von Zeit Emaller, wenn er denn geht, solltest du natürlich vor allen Dingen gucken, dass du deine Defensive stärkst. Ne? Klar brauchst du dann vorne auch wieder Ersatz und musst ein bisschen was machen vielleicht, aber ich sag mal, Ragnar Acher hat am Ende schon immer besser funktioniert vor seiner Verletzung. Du hast immer noch einen Kaminski, vielleicht noch 1, 2 gute Spieler vorne dazu, aber da kann ich Castro Montes, der über links kommen kann ich mir schon einiges vorstellen tatsächlich. Aber wie gesagt, kurz noch, um auf Kinté zurückzukommen, viele finanzstärkere Vereine sind da halt auch hinterher, insofern wird das schon schwer, aber zumindest haben sie mit ihm gesprochen und es sieht so aus, als wenn der FC da auf jeden Fall im engeren Kreise dann auch für den Spieler drin ist. Kann klappen, kann auch noch scheitern, werden wir natürlich weiter beobachten. Ich kann euch in diesem Zuge auch nochmal einen Artikel von uns bei Sky Sport ans Herz legen. Unter der Woche habe ich einen großen Kadercheck gemacht für die kommende Spielzeit. Wir haben alles zusammengeschrieben. Ne? Wie sieht's aus bei den spannendsten Personalien? Wer geht, wer bleibt? Unter anderem auch aufgelöst, dass Lund den Verein verlassen muss. Da wird die Kaufoption nicht gezogen. Auf der anderen Seite Tom Kraus, der jetzt aufgrund absolvierter Spiele, da wird die Kaufoption gezogen, dann auch bleibt. Ne? Also schaut da mal rein, kann ich euch wärmstens empfehlen, bevor ich jetzt alles vorlese. Da haben wir wirklich alles drin und das sind so die spannendsten Themen in Richtung Kaderplanung tatsächlich. Ja, werden wir beobachten, ist spannend. Wir werden ja sowieso auch nächste Woche nochmal eine Folge haben, wo wir dann nochmal so ein bisschen auch aufs große Ganze dann wirklich richtig drauf schauen. Ne? Wir schneiden es ja jetzt schon so ein bisschen an das Saisonende, aber dann gucken wir, glaube ich, auch nochmal wirklich, wo drückt der Schuh, wie sieht's aus, gibt's was Neues zu René Wagner und so.
Gerne. Bevor du zum nächsten Thema überleitest, hatten wir, glaube ich, noch gar nicht thematisiert, ist jetzt nicht eine Meldung von heute Morgen, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber haben viele, habe ich jetzt mitbekommen, aus Gesprächen gar nicht mitbekommen, dass bei einem Elmaler-Verkauf die prozentuale Beteiligung von Viktoria Köln wegfällt. weil sie sich auf ein Fixum geeinigt haben, was sie schon bekommen haben von 2 Millionen Euro. Brauchte Viktoria Köln dringend für die Lizenzierung für die nächste Spielzeit in der dritten Liga für die Saison 26-27. Deswegen haben sie gesagt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ne? Also lieber dieses Geld sicher für Verbleib im Profifußball, als darauf zu spekulieren, dass es vielleicht bei einem 50-Millionen-Deal von Elmala in Richtung England oder wohin auch immer dann vielleicht 10% gibt, was ja dann deutlich mehr wäre. Also das vielleicht dazu einfach nur als Info, als Service-Info für alle, die es noch nicht mitbekommen haben.
Genau, aber interessant auch tatsächlich, ne, dass du darauf verzichtest, obwohl du vielleicht mehr Geld verdienen könntest. Daran siehst du, wie dringend das Geld für Viktoria Köln wahrscheinlich war.
Ja. Ne? Naja, die dritte Liga, da sind die Mittel knapp und seit dem Ausstieg von Wernze werden da auch die Gelder vom Hauptsponsor zurückgefahren und so. Also die sind jetzt auch nicht auf Rosen gebettet, deswegen kann ich den Move, wenn du dann Druck hast seitens des DFB, ist das ja noch dritte Liga, kann ich ja schon verstehen. Also sagst du ja, wir müssen jetzt hier die Dinge mal kurz, die Überweisung muss raus, denn wir brauchen die Lizenz. Da können wir jetzt nicht, so schön das auch wäre, noch Wochen warten. Ja, man hätte vielleicht einen Business Case draus machen können, aber dann hätte es eben auch erstmal jemand geben müssen, der die 2 Millionen mal vorstreckt. Bei Viktoria, da hat sich offensichtlich keiner gefunden. Und jetzt ist das Ding so ausgegangen. Also das nur als Service-Info.
Für den FC vielleicht eine gute Lösung sogar. Tatsächlich ein paar Mark am Ende gespart, denke ich mir, glaube ich, fest dran. Ne? Denn wir hören nach wie vor, unter 40 geht gar nichts und mit WM-Teilnahme könnten sogar bis an die 50 werden. Also das wird ganz spannend, diese Summen dann auch bei Said Elmala über den Sommer hinaus zu verfolgen, die dann da vielleicht fließen könnten. Ich bin immer noch sicher, er wechselt nach England. Ist auch nach wie vor das, was wir alle bei Sky auch hören, dass er da ganz klar zu tendiert, dass sein ganz klar erklärtes Ziel ist. Insofern bin ich wirklich, wirklich gespannt, was es dann letztlich wird und wohin es geht. Interessant vielleicht noch, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, bevor ich jetzt gleich noch auf die 3 verdienten Spieler kommen möchte, die verabschiedet wurden, um am Ende ein bisschen romantisch zu werden. Es ist jetzt noch schwer, weil man den Kader für die kommende Saison natürlich noch gar nicht kennt und nicht weiß, was passiert und was verändert sich. Was würdest du dir wünschen, wie der FC in der kommenden Spielzeit auftritt? Weil am Ende ist es ja immer so, du steigst auf, du hältst die Klasse und dann ist ja dein Ziel, dich in der Liga zu stabilisieren.
Ja, also hängt natürlich ganz klar vom Personal ab, aber wenn du die Jungs dafür hast, dann würde ich sagen, aus einer stabilen Defensive heraus, weil genau das, ich sag's nochmal, das war der große Schwachpunkt über die komplette Saison hinweg beim FC, und dass du da einfach eine Stabilität hast, die es ermöglicht, deutlich weniger Gegentore zu kassieren und dann aber auch natürlich weiter mutig nach vorne. Das heißt, du brauchst sowohl eine Spielanlage für Mannschaften auf Augenhöhe, beziehungsweise auch gegen die Aufsteiger, wo du vielleicht vom Papier her sogar dominant stärker bist, dass du da dominant spielen kannst, dass du das Spiel machen kannst, gerade vor heimischem Publikum. Du brauchst aber natürlich auch die Möglichkeit, Plan B oder auch C zu haben, beispielsweise wenn der Gegner drückt, du irgendwo unterlegen bist, klar, dass du dann über Konterfußball spielst. Auch das geht wieder nur aus einer guten Defensive heraus, aber dann eben mit schnellen Leuten auch da dein Heil suchst. Ne? Also diese beiden Möglichkeiten muss man herausarbeiten, aber alles basierend auf einer stabilen Defensive, die es in dieser Spielzeit nicht gab.
Defense is the base, lernen wir, ne? Das ist einfach so. Also es gibt nicht umsonst diesen blöden Spruch, ne, dass die Defensive Meisterschaften gewinnt. Das ist einfach Fakt und mit der kannst du erfolgreich sein. Umso weniger Gegentore, dann kannst du auch mal dreckig 1-0 gewinnen, wenn du vorne halt mal einen machst. Und das sehen wir immer wieder in allen Ligen, bei allen Vereinen. Ist für mich auch tatsächlich die Kernaufgabe für den Sommer. Vor allen Dingen Linksverteidiger drückt auf der Schuh, ne, Lund, gut angefangen, ganz stark nachgelassen. Ja, wird jetzt nicht gehalten, kann ich nachvollziehen, sportlich, schade, weil cooler Typ, habe ich so ein bisschen auch mal in einem Interview mal kennenlernen dürfen und so, aber gut, am Ende ist es halt eine sportliche Entscheidung gegen ihn, die ich dann schon von Thomas Kessler und Co. auch nachvollziehen kann. Da müssen sie auf jeden Fall wirklich was machen. Sibolonsen mit Ups and Downs über die rechte Seite, hat zeitweise auch mal Innenverteidiger gespielt, wo viele gesagt haben, boah, der muss eigentlich IV bleiben. Da sehe ich vielleicht auch noch so ein bisschen. Also wir merken, wenn wir so drüber diskutieren, ich bin mal gespannt, wie ihr das seht, könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wo vor allen Dingen in der Defensive der Schuh drückt. Ich finde, du kannst auf jeder Position was machen. Du kannst rechts was machen, du kannst links was machen und in der IV kannst du eigentlich auch noch einen dazu holen, haben wir ja gerade gesagt. Also daran sehen wir eigentlich, wie viel Need dann da doch in dem Bereich, glaube ich, stattfindet.
Ja. Ist also fun. Thema Neuzugänge, sind wir mal sehr gespannt, was kommt. Und jetzt gehen wir von den Neuzugängen abgehen. Ne? Und genau. Da gab es die großen emotionalen Momente und du warst mittendrin statt nur dabei.
Ja, war geil. Also ich habe es ja schon mal anfangs kurz so angeschnitten, ne? Vor allen Dingen Florian Kainz und auch, ja, eigentlich will ich alle drei hervorheben, weil sie alle drei irgendwie besondere Typen auf ihre Art und Weise sind. Florian Kainz, so der eher schüchterne Österreicher, ne, so ein bisschen typischer Österreicher, der aber irgendwie trotzdem, wenn du ihn so gesprochen hast, eine gewisse Sympathie immer dann doch dabei hatte und mal so ein Sprüchlein, der hatte so einen trockenen, schönen Humor. Der hat gar nicht so groß gelacht, aber der hat so einen rausgeknallt und ist dann einfach ohne Mimik gegangen, so, weißt du? Und das finde ich manchmal so geil, wenn Leute so auch im Fußball sind und irgendwie gar nicht weiß, hat er das jetzt ernst gemeint? Hat er mich jetzt verarscht? Weiß es gar nicht, ne? Und das fand ich an Florian Kainz immer so schön und so sympathisch. Also wirklich. Hat
ein bisschen was von Toni Polster.
Ja, also die Österreicher sind, glaube ich, irgendwie so ein bisschen so. Das kann auch tatsächlich ein Marcel Sabitzer ganz gut, dem ja viele immer nachsagen, der wäre so bei BVB so ein Schlingstiefel, aber da habe ich mir auch sagen lassen, der ist auch so ein Typ, der hat so einen ganz trockenen, geilen Humor. Und ich glaub du auch, mag genau das total.
Ja.
Das ist irgendwie geil. Und deswegen Kainzi war ein ganz besonderer geiler Spieler, der viel für den FC geleistet hat, der auch wichtige Tore erzielt hat. Klar haben sich auch mal viele an ihm gerieben und gesagt, ha, jetzt bringt er seine Leistung vielleicht gerade nicht, aber er war auch Kapitän, er hat, ich kann mich noch an sein Freischusstor auch erinnern, gegen den HSV war es, glaube ich, in der Hinrunde, wenn ich mich nicht täusche. Das sind alles so Sachen, die bleiben hängen. Damals ein Tor in Nürnberg, kurz vorm Aufstieg und so. Unfassbar geil. Deswegen, das tut wirklich weh, den gehen zu sehen, muss ich ehrlich sagen, vor allen Dingen als Typ. Darüber hinaus, Dominik Heinz, Wahnsinn, was für ein Berserker, was für ein Bulle. Der Mann, über den immer alle gesagt haben, der Mann mit dem Buckel, und er selber hat wohl immer gesagt, ich habe gar keinen. Fand ich immer total sympathisch. Also super, super Typ. Ne, natürlich alles total lustig hier gemeint und nett gemeint. Super Typ, ganz sympathisch, immer geradeaus. Mit dem konntest du immer sprechen, ob in Interviews, ob neben dem Platz. Den werde ich ganz besonders vermissen, muss ich sagen. Habe ich sehr ins Herz geschlossen, auch als Journalist. Passiert ja nicht immer, dass du Spieler dann ins Herz schließt, aber hin und wieder gibt es dann doch welche, die unfassbar sympathisch sind und die nett sind von dem, ich sag mal, dem 523. Angestellten bis hin zum Chef des Vereins. Ja. Und das war Heinzi immer. Und deswegen auch da eine große Lanze. Und die allergrößte Lanze muss ich persönlich brechen für meinen Freund Luca Kilian, zu dem ich ja auch einen privaten Draht pflege, wie der ein oder andere vielleicht weiß. Legende. Also unfassbar. Also ich kenne keinen Spieler, der so oft verletzt war jetzt mit dem dritten Kreuzbandriss mittlerweile. Boah. So muss man überlegen, in dem Alter, ich glaube, Lukas 26, immer wieder kommt, immer wieder positiv, immer wieder, Leute, ich schaff das, höre ich jetzt zum dritten Mal, und seine Reha durchzieht und wieder geil darauf ist, Fußball zu spielen, sich nicht hängen lässt, ein liebevoller Mensch mit einem ganz großen Herzen, ein Sympath, der immer gute Laune versprüht, das hat er auch in der Kabine immer getan, das weiß ich, und den werden auch ganz viele vermissen. Also du merkst schon jetzt an meinen Lobeshymnen hier, 4 Minuten für diese drei Spieler, da gehen drei ganz, ganz große Typen. Und das ist für mich ein Riesenthema, wo wir auch nochmal beim Thema von davor sind. Die musst du auch ersetzen. Und ich rede nicht nur von Qualität, ich rede auch von Typen in der Kabine, die für den ersten FC Köln ganz, ganz wichtig sein werden, auch wieder in der nächsten Saison, weil du kannst noch so viel Qualität im Kader haben. Wenn du keine Typen hast und die sich alle untereinander nicht verstehen, dann hilft dir das nichts. Du musst eine Mannschaft sein. Und da waren die drei ganz wichtig für. Deswegen bin ich echt gespannt, wie sie das hinkriegen möchten. Das wird eine große Aufgabe.
Absolut. Also stehen viele, viele, viele große Aufgaben an, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Und wie man die bewältigt, das wird dann eben mit dafür ausschlaggebend sein, wie man die nächste Saison spielt. Und da wünsche ich allen, die da beteiligt sind beim 1. FC Köln, insofern sie jetzt hier zuhören, ein glückliches Händchen, gute Entscheidungen, so eine gute Mischung zwischen Bauch- und Kopfgefühl. Kopfgefühl gibt's gar nicht, aber es ist völlig egal. Ich wollte das jetzt hier.
Alle verstehen aber, was du meinst.
Ja. Jetzt will ich dir noch einen Tipp. Und dem Bauchgefühl, dass man
jetzt will ich dir noch einen Tipp entlocken trotzdem.
Ja, bitte.
Aus diesem... Ein Tipp für das unwichtige Spiel gegen den FC Bayern.
Der FC macht ein gutes Spiel, verliert am Ende 1-2.
Das ist knapp.
Du?
Ja, komm, ich hau mal einen raus. Der
ja.
FC ist der Partycrusher, weil die Bayern alle schon besoffen sind. Also okay. zumindest in Gedanken. Und gewinnt mit 3-2 in München.
Mit 3-2?
Said El Malashi schießt 2 Tore. Weil er sich nochmal richtig empfehlen will.
Ja,
du weißt nie, letzter Spieltag, wenn es um nichts geht, ist alles möglich. Ne?
Also, absolut. Und genauso spannend, ja, fast noch spannender wird es natürlich, wer die Klasse verlassen muss. Vielleicht auch da gehört zwar eigentlich gar nicht in diesen Podcast, aber irgendwie ja dann doch interessant, weil es immer so die Mitkonkurrenten unten waren. Wer macht es am Ende?
Unfassbar spannend.
Also, wer geht in die Relegation, ist ja nur noch die Frage. Und wer muss direkt runter?
Ich sag jetzt einfach mal was. Ich habe Heidenheim erlebt, ich habe Frank Schmidt in die Augen gesehen. Pauli Wolfsburg ist so ein Ekelspiel. Könnte schwer zu sagen, wie es ausgeht, könnte unentschieden ausgehen.
Mhm.
Und dann könnte Heidenheim der Nutznießer sein und könnte in die Relegation gehen. Und die beiden, die gegeneinander spielen, liegen verzweifelt am Boden vor Enttäuschung, weil sie abgestiegen sind. Das ist irgendwie mein Gefühl. Also ich bin ehrlich, wenn ich mir aussuchen darf, wer Relegation spielt, dann bin ich für St. Pauli, weil hab schon oft hier gesagt, ich finde den Verein geil, ich mag das Stadion. Aber am Ende glaube ich, dass es Heidenheim macht. Was glaubst du? Guckst gerade in die Zeitung?
Ja, ich guck gerade mal auf das Torverhältnis, weil es tatsächlich so ist, dass natürlich, wenn Heidenheim gewinnt, zu Hause gegen Mainz, und Wolfsburg gewinnt gegen Pauli. Dann ist immer die Frage, wer gewinnt wie hoch. Und momentan hat Heidenheim das um 3 Tore schlechtere Torverhältnis gegenüber dem VfL Wolfsburg. Sollte also beispielsweise, weiß ich nicht, ich sag mal, Heidenheim gegen Mainz 4-1 gewinnen und Wolfsburg 1-0 in Pauli, hätten beide ein exakt gleiches Torverhältnis. Und
dann geht's um den direkten Vergleich, oder?
Zählt der direkte Vergleich und der geht pro Wolfsburg aus. Also dann, ne, also insofern. Mhm. Ich sag, auch wenn ich natürlich ein Fußballromantiker bin an der Stelle schon wie du und mir das natürlich wünsche, weil diese Aufholjagd sensationell ist. Ich glaube, 26. Spieltag, 9 Punkte hinter Pauli, muss man sich mal vorstellen. Und da hat ja selbst Frank Schmidt, der Heidenheimer Trainer, nach der Niederlage in Bremen den Abgesang dann gemacht und das Thema für beendet erklärt. So nach dem Motto, also muss ja schon richtig einen am Helm haben, wenn du jetzt noch dran glaubst, nach der Niederlage an der Weser. Ja, und egal, jetzt stehen sie da und haben die Chance. Ich hoffe natürlich, aber mein Gefühl sagt mir, dass es für Wolfsburg knapp reichen wird. Und dann also gibt es eine Relegation mit Lokalkolorit gegen Hannover.
Boah. Ganz Deutschland ist, glaube ich, gegen den VfL Wolfsburg, außer Wolfsburg selbst und die HSV-Fans, die hoffen, dass St. Pauli absteigt.
Ja, die sind im Zweifel natürlich dann auch für Heidenheim. Naja gut, also es bleibt spannend und das sind natürlich alles Dinge, die wir auch in der nächsten Folge wieder besprechen werden.
Genau, dann geht's dann auch nicht wieder mit Gast.
Sachen abgerechnet. Dann gibt's den großen Strich unter die Saison und dann sprechen wir nochmal über all das, was passiert ist und das, was vielleicht ja passieren wird in 7 Tagen. Kann nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz noch viel Bewegung reinkommen, wenn es um Transfer und andere Dinge geht. Also das alles Thema dann in der nächsten Woche. Bis dahin, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Mitdabeisein, fürs Zuhören, fürs Zuschauen und gerne bis nächste Woche. Behaltet eure gute Laune und eure Gesundheit, ganz wichtig.
Bleibt fit, bleibt gesund. Liebe Grüße. Bis dann. Tschüss.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.